dass wir immer wieder auch gestimmt werden auf das, was der Herr will. Ich möchte heute über die Fülle in Christus reden. Und das kann, wenn wir so, ich sag mal, so depressiv gestimmt sind, das kann komplett an uns vorbeirauschen. Oder wir halten inne, überlegen, was hat Gott eigentlich schon in meinem Leben getan? Und dann merken wir, dass eine ganze Menge da. Und dann kommt darauf, in Christus ist die Fülle. Ist wirklich ganz, ganz viel. Vielleicht auch noch viel mehr, als ich bis jetzt empfangen habe oder empfangen bereit war. Und dann sind wir ein Stück eingestellt darauf, dass diese Botschaft, die Fülle in Christus, uns erreichen kann. Das ist wichtig, dass es uns verändert. Es geht nicht nur darum, dass wir etwas wissen, sondern es geht darum, dass etwas von uns ergriffen wird, dass Christus uns ergreift. Ich lese den Text, der der Predigt heute zugrunde liegt. Den finden wir in Kolosser 2, in den Versen 8 bis 15. Zunächst mahnt uns Paulus. Er sagt, gebt Acht, dass es niemanden gelingt, euch einzufangen durch Philosophie, durch leeren Betrug, der sich auf menschliche Überlieferungen beruft, auf die kosmischen Elemente und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in ihm, der das Haupt aller Macht und Gewalt ist, habt ihr Teil an dieser Fülle. In ihm habt ihr auch eine Beschneidung empfangen, die nicht durch Menschenhand vollzogen wird, sondern durch das Ablegen des vergänglichen Leibes, die Beschneidung, die in Christus geschieht. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe und mit ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Euch, die ihr tot wart, in euren Verfehlungen, in unbeschnittenem Zustand eures Fleisches, euch hat er zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Zerrissen hat er den Schuldschein, der aufgrund der Vereinbarungen gegen uns sprach und uns belastete. Er hat ihn aus dem Weg geräumt, indem er ihn ans Kreuz heftete. Die Mächte und Gewalten hat er ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Ja, im Triumphzug hat er sie mit sich geführt. Hier nennt Paulus so etliche Punkte, wichtige Punkte, die mich ansprechen, die mich ganz neu angesprochen haben, auch in der Vorbereitung. Zum einen, dass wir darauf achten sollen, dass uns niemand einfange durch menschliche Gedanken, durch Philosophie, durch Überlieferungen, vielleicht durch Tradition. Und wir letztlich darüber Jesus Christus und seine Kraft verlieren. Weil wir alles nur noch menschlich beurteilen, nach menschlichen Maßstäben. Denn, das ist der zweite Punkt, in Jesus haben wir die ganze Fülle Gottes zur Verfügung. In Christus, nur in Christus. Und das bedeutet, drittens, in Jesus haben wir eine Beschneidung empfangen, die uns neu macht. In Jesus ist unser alter Mensch begraben und der neue, Wiedergeborene auferstanden. Das, was wir im Korintherbrief lesen. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das geht nur in Christus. Die Taufe macht es deutlich. Und in Jesus empfangen wir die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Die gleiche Kraft ist in Jesus auch für uns zur Verfügung. In Jesus werden wir lebendig gemacht, wir, die wir einst in unseren Sünden und Verfehlungen tot waren. Und jetzt, Jesus tut dies, indem er unsere Verfehlungen vergibt und sühnt am Kreuz. Er zerreißt den Schuldschein, der uns anklagt. Und viertens, Jesus hat uns frei gemacht von allen Mächten und Gewalten. Er hat uns frei gemacht von allem, was nach uns greifen kann. Und diese Wahrheiten, die dürfen wir uns nicht rauben lassen. Die dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen. Das ist der Warn und der Mahnruf des Apostel Paulus. Das ist damals so aktuell wie heute. das eben schon mal kurz angedeutet. Wenn wir die Nachrichten sehen oder wenn wir die Zeitung aufschlagen, Katastrophen über Katastrophen, da könnte man wirklich depressiv werden. Aber da ist mehr in uns Kindern Gottes. Da ist eine größere Kraft, eine größere Realität als die, die uns vor Augen steht. Paulus schärft uns hier ein, uns vor allen Philosophien, Religionen, Religiosität und Traditionen und so weiter in Acht zu nehmen, die irgendwie betonen, dass Gott nicht die Kraft hat, dass Gott nicht die Macht hat, die immer sich aufs Menschliche zurückzieht, auf die menschlichen Möglichkeiten, die unabhängig von Gott und seiner in der Bibel aufgeschriebenen Offenbarung sein können. Wir reden so gerne vom gesunden Menschenverstand und machen ihn zum Maßstab und setzen ihn über Gott. Das heißt, der Mensch setzt sich über Gott. Der, der geschaffen wurde von Gott, setzt sich über den Schöpfer und behauptet ernsthaft, er weiß es besser, wie der, der es geschaffen hat. Das ist unser Problem, auch in dieser Zeit heute. Paulus macht das Beispiel der Philosophie, der Liebe zur Weisheit, der menschlichen Weisheit. Hier als Beispiel fügt er das an. Und es steht biblisch im Gegensatz zur Offenbarung Gottes. Gott sagt, die Menschen können heil werden. Der Mensch sagt, nee, der kann nicht heil werden, nur dann, wenn. Ich möchte das mal an einem Beispiel auch festmachen. Humanismus. Wisst ihr, was das ist? Ein Gedankensystem, das auf die angeblich positiven Werte, Eigenschaften und Verhaltensweisen des Menschen baut, anstatt auf die Veränderungskraft Gottes, auf die übernatürliche Autorität. Der Humanismus sagt, du musst nur lange genug dich selber verbessern, dann wirst du gut. Gott sagt, du kannst dich nicht verbessern, ich kann dich verbessern. Das ist der Gegenspruch, der es deutlich macht. Dieses Prinzip ist mittlerweile in unserer Gesellschaft eigentlich zur grundlegenden Philosophie und zum Religionsersatz geworden. Zum Beispiel glaubt der Humanismus, dass die Menschen nicht von einem persönlichen Gott geschaffen werden, sondern das Produkt eines Entwicklungsprozesses sind, eines Evolutionsprozesses. Das heißt, bei dem sich alle höheren Lebewesen durch Veränderung und Verbesserung entwickelt haben. Im Grunde lehnen sie den göttlichen Schaffensprozess ab, der durch Gottes Wort aber genauso offenbart ist. Glaubst du das, dass Gott dich geschaffen hat? Dass Gott dich erneuert hat im Glauben? Oder hast du das selber gemacht? Moralische Prinzipien, so wie sie die Bibel setzt, werden auch ersetzt. Werden dadurch ersetzt, dass Menschen letztlich durch ihr Denkvermögen diese Prinzipien an die jeweilige Situation angepasst haben oder auch verworfen haben. Es geht doch nicht mehr, ist auch so ein lieber Spruch. Das kann man doch heute nicht mehr machen, was da vor 2000 Jahren in der Bibel geschrieben wurde. Weil sie uns in der Situation nicht mehr umsetzbar erscheinen. Moralische Maßstäbe sind nicht mehr absolut. Das heißt, nicht auf alle Menschen in allen Situationen zu allen Zeiten wahr und anwendbar, sondern sie sind relativ. Das glaubt der Humanismus. Das heißt, abhängig von Meinungen, von Umständen der entsprechenden Menschen. Wenn die Mehrheit sagt, das ist nicht mehr modern, das gefällt uns nicht, dann ist es nicht mehr gültig. Das funktioniert bei Gott nicht. Gottes Wort hat einen Wahrheitsbegriff geschaffen. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und was er sagt, ist unabhängig, ob uns das gefällt oder ob wir das umsetzen können oder nicht. Es bleibt die Wahrheit. Maßstäbe, unser Verhalten wird danach bestimmt, was Menschen glücklich macht, ihrem Vergnügen bereitet oder was andere Menschen in der Gesellschaft für gut befinden. Das ist nicht das, was Gott sagt. Denn dadurch macht sich der Mensch selbst zur höchsten Autorität. Ich bestimme, was Gottes Wort ist, was Gottes Wille ist. Nicht mehr Gott. Und die Menschen glauben, sie schaffen so, sich selbst zu verbessern. Die Geschichte zeigt uns, es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Menschenweisheit, und das zitiere ich hier, Menschenweisheit bleibt im Umkreis des geknechteten menschlichen Verstandes gefangen. Und kann nicht Gottes Sein und Wesen erfassen. Es geht nicht. Paulus drückt es so aus. All das will unsere Gedanken einfangen. Wörtlich heißt es hier, will uns das Göttliche rauben, was Gott uns gegeben hat. All diese Gedanken, das geht doch nicht, das können wir nicht, die rauben uns letztendlich die Wahrheit der Bibel. Die Wahrheit der Verheißungen. Wir machen den Maßstab daran, dass es für uns vorstellbar ist, dass das, was Gottes Wort zum Beispiel sagt. Und daran setzen wir den Wahrheitsgehalt fest und bestimmen letztendlich, ob das sein kann oder nicht sein kann. Aber es ist nicht so. Es raubt uns letztlich das, was Gott uns offenbart hat und was er uns geben will. Es führt den Glaubenden wieder zurück in die alte Sklaverei des Bösen. Sie rauben ihn aus der Freiheit Gottes heraus. All dies ist nicht nach Christus, fließt nicht aus der Christusgemeinschaft, kommt nicht aus Gottes Wort, sondern ist ganz viel selbst produziert. Und es hat nichts mit Christus zu tun und führt uns letztlich von ihm weg. Wir begegnen Christus mit Zweifeln. Wir begegnen Christus damit, dass wir sagen, das, was er sagt an seinen Verheißungen, an dem, was er für uns oft bereithält, was Gottes Wort uns offenbart, dass wir sagen, das kann ja nicht sein, das geht ja nicht. Oft haben wir uns schon so sehr damit abgefunden, dass wir es gar nicht mehr probieren. Dass wir von vornherein sagen, das und das, ja okay, das aber wollte ich nicht. Fangen wir gar nicht erst an. Demgegenüber stellt Paulus ein ganz umfassendes Bekenntnis zu Christus allein entgegen. Das ist sowas von unmodern heute, sowas von altbacken, sowas von dumm. Du kannst doch nicht sagen, ja, aber der Herr, der kann es doch. Angenommen, wir reden jetzt von der Flüchtlingskrise und jetzt würde jemand aufstehen und sagen, in Gottes Wort heißt es, wir sollen die Fremden und Flüchtlinge aufnehmen. Und dann wird Gott uns die Kraft geben und die Möglichkeit geben, das auch zu tun. Dann werden sie alle sagen, du bist bekloppt. Wie sie jetzt sagen, Frau Merkel, warum hast du denn das gemacht? Und hast die alle eingeladen. Das geht doch nicht. Aber wenn es Gottes Wort doch sagt und wir uns darauf berufen und sagen, Christus, du kannst, glauben wir das noch? Ich möchte es wieder glauben lernen. Ich möchte es lernen in meinem Leben, Dinge, Verheißungen, Aussagen Gottes in Christus zu vertrauen, sie wörtlich zu nehmen. Und wenn mich mein ganzes Umfeld dafür bekloppt erachtet, dann ist es eben so. In Christus, in ihm allein, offenbart uns Gottes Wort. Haben wir die ganze Fülle? Da steht nicht, du musst alles dies und das und jenes und fleißig und... Da steht, in Christus, in Jesus Christus allein, hast du alle Fülle, die Gott verheißen hat. In Jesus Christus. Das hebt die Exklusivität des Christus hervor. Es wird uns ja gerne vorgeworfen als Freikirche, dass wir immer über Jesus reden. Immer nur über Jesus. Ihr seid doch bescheuert. Immer nur mit eurem Jesus. Ihr seid doch fanatisch. Ihr seid Fundamentalisten. Das sind die Vorwürfe, die wir kriegen. Aber es steht nun mal hier. Es ist offenbart von Gott in höchster Autorität, dass es in Christus allein es ist. Es gibt daneben nichts anderes. Und ich möchte gern ein Jesus-Fan sein. Ich habe da irgendwann mal das Beispiel von einem Fußballverein mal genommen, was die in Bewegung setzen können. Was können wir als Christen in Bewegung setzen, wenn wir uns dazu bekennen, Christus allein? Nirgendwo sonst und nirgendwo anders ist Gott zu erkennen. Nirgendwo anders ist Gott zu erfahren. Nirgendwo anders kannst du dich Gott nähern als allein in Christus. So sagt es Gottes Wort. Da können wir denken, was wir wollen. Da können wir auch sagen, ja, meine Erfahrungen sagen was anderes. Das spielt auch keine Rolle. Es geht um das, was wahr ist. Die ganze Fülle bekennt der Apostel. Nicht nur Teile des Göttlichen, sondern der ganze Gott in aller Fülle, in seinem ganzen Sein, in seinem Wesen und Wirken. So finden wir ihn in Christus. Nur in Christus. Der Humanismus, der die Autorität Gottes abgewertet hat, die empfinden dann ganz oft auch die Defizite in seiner Fülle. Wenn du Gott klein machst, erlebst du auch nur einen kleinen Gott. Dann erlebst du auch nur ganz Kleines. Und erlebst nichts von dem, was in der Fülle ist, weil es ausschließlich ist. Weil es nicht nebeneinander geht. Du kannst dich nicht selber auf den Thron Gottes setzen und dann aber erwarten, dass er große Wunder tut in deinem Leben. Das macht Gott nicht. Sondern er hat es ganz klar beschrieben, eine ganz klare Bedingung aufgefüllt. Er hat gesagt, Christus allein. Vertrau ihm, unterwerf dich ihm, gib dich ihm hin, glaube ihm, vertraue ihm. Und dann wirst du auch die großen Dinge erleben. Es ist spannend. Ich habe vor ein paar Tagen erst eine ganz heiße Diskussion haben wir gehabt zu Hause über die Wahrheit Gottes. Und da kommt ganz viel, ja, ich glaube das, aber ich glaube das. Der andere, der muss selber wissen, was er tut. Der muss sich selber entscheiden. Und daran machen wir die Wahrheit fest. Das klingt alles so schön, so modern, so tolerant. Das ist für mich der Weg, nicht für dich. Du musst selber irgendwie da drauf kommen. Und Jesus sagt, nein, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da gibt es keine Wahl. Da gibt es keine Alternative. Und wenn sie noch so schön klingt, noch so für uns auch begreiflich klingt, weil wir so geprägt sind. Christus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und alle Fülle des Vaters ist in Christus. Und Christus hat sich offenbart in seinem Wort. Er hat Dinge, wie wir unser Leben gestalten sollen, was wir glauben sollen, wie wir handeln sollen. Er hat sie benannt. Und er hat sie uns nicht zur Disposition gestellt oder zur Diskussion, sondern er hat gesagt, so ist das. Das klingt nicht tolerant. Das klingt auch nicht so nach so einem lieben Gott. Das klingt eher so nach einem harten Gott, der bestimmt, was Sache ist. Aber Gott sagt, es gibt nur einen Weg. Und ob uns das passt oder nicht. Er will, dass wir diesen Weg gehen, so wie er sagt. Und durch den Glauben, durch den lebendigen Glauben an Christus, haben wir aber auch uneingeschränkt Teil an dieser Fülle Gottes. Uneingeschränkt. Nicht nur ein bisschen, wie das manchmal nur so unsere Erfahrung ist, nur so ein kleines Mikroprozent von dem, was 100% möglich ist. Ihr habt Teil an ihm durch den Glauben, durch die ganz klare Hinwendung zu Christus, durch die kompromisslose Hinwendung zu Christus. In allen Bereichen meines Lebens, nicht nur da, wo es mir gerade passt und wo ich Einsicht habe, auch in den Teil, die mir vielleicht nicht passen. Zum Beispiel, wie ich mein Leben in Beziehungen lebe oder so. Ihr habt Teil an ihm, wörtlich, ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Das ist eine Verheißung, eine Versprechung, ein Fakt, den Paulus hier nennt. Die Kolosser hörten von Paulus, Christus hat euch erfüllt mit seiner Gnade. Er hat euch vergeben, er hat euch euren Willen verwandelt, er hat euch zur Liebe erweckt, er hat euch eingefügt in seinen Leib, er hat euch alle Hoffnung und das ewige Leben gegeben. Und die Kolosser haben darauf geantwortet, haben gesagt, da gehen wir mit. Und manche haben gesagt, wir gehen nur ein bisschen mit. Zu denen sagt Paulus, nein, du sollst ganz mitgehen, damit du ganz die Fülle auch erlebst. Wenn der Lebens- und Liebesgemeinschaft mit Jesus Christus lebt, der hat Leben und volle Genüge, lesen wir im Johannesevangelium. Der darf nehmen von seiner Fülle Gnade um Gnade. Also das hört nicht auf. Darfst nicht nur so ein bisschen nehmen, das war's dann. Und irgendwann ist der Kiosk zu, weil er ausverkauft ist. Nein, du darfst nehmen und nehmen und nehmen und nehmen und nehmen. Alles das, was du brauchst, das hört nicht auf. Bis in Ewigkeit. Aber, das ist die Bedingung, in ihm, in Christus hast du nur Zugang dazu. Nur in Christus, nicht anders. Das bedeutet, letztendlich, wenn ich nochmal die Verse 11 bis 14 lese, in ihm habt ihr auch eine Beschneidung empfangen, die nicht durch Menschenhand vollzogen wird, sondern durch das Ablegen des vergänglichen Leibes, die Beschneidung, die in Christus geschieht. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe und mit ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Euch, die ihr tot wart in euren Verfehlungen, im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, euch hat er zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Zerrissen hat er den Schuldschein, der aufgrund der Vereinbarungen gegen uns sprach und uns belastet. Er hat ihn aus dem Weg geräumt, indem er ihn ans Kreuz heftete. Klingt im ersten Moment ein bisschen kompliziert, so Paulus-mäßig, guter Theologe, aber es ist gar nicht so schwer. Es bedeutet letztendlich, Christus ist allein die Fülle. Da braucht es keine Beschneidung, keine äußerlichen Symbole mehr, kein äußerliches mehr, wie einige Philosophen und Irrlehrer behauptet haben damals in Kolossä, wie es auch heute bei uns oft ist, dass wir irgendwas dazu machen oder irgendwas davon abhängig machen oder sagen, das ist nicht gerade populär oder da brauchen wir nichts mehr davon. Die Beschneidung, das war ja das äußere Kennzeichen der Zugehörigkeit zum Gottesbund in Israel. Das war ja von Gott geboten. Und in Christus bedarf es diesen äußeren Zeichens nicht mehr, das zum Gesetz gehört. Die Wiedergeburt, die Jesus Christus schenkt, dem, der sich Christus anvertraut, die Bekehrung, die er wirkt, ist eine geistliche Beschneidung. Nicht nur äußerlich vollzogen. Da vollzieht sich innerlich was und verändert sich was. Da wird eine innerliche Zugehörigkeit entwickelt. Unsere sündige Natur, das heißt unser Leben von Gott weg, wird begraben, ist durch Christus weggetan, durch den Glauben und wird erneuert zu einem Weg, zu einem Leben auf Christus hin, zu Gott hin, in seine Gegenwart. Das heißt, dort empfangen wir all die Fülle und die Verheißungen Gottes. Die Sünde herrscht nicht mehr in uns, sondern der Geist Gottes wohnt in unseren Herzen. Und diese Neuschöpfung nennt Paulus die Beschneidung durch Christus. Das, was da passiert. Und diese geistliche Beschneidung geschah, so sagt er, in der Taufe. In der Taufe, wir kennen das Bild hier vorne, in der Taufe wird der alte Mensch begraben. Sinnbildlich dadurch, dass er unter Wasser gelegt wird. Er stirbt mit Christus. Das alte, von Gott getrennte, von Gott gegen Gott rebellierende, sich selbst als Gott setzende, das alte Ich wird ertränkt. Mit Jesus endgültig weggetan. Und mit Christus steht der neue Mensch auf. Wir holen ihn aus dem Wasser raus. So lehrt es der Römerbrief, Kapitel 6, dass wir genau erkennen, was die Taufe eigentlich macht und darstellt. Es ist nicht nur ein Symbol, sondern da passiert was. Der neue Mensch steht zu ewigem Leben auf. Was damals am Kreuz geschah, vollzieht sich in der Taufe. Deshalb feiern wir immer wieder Taufe. Deshalb rufen wir dazu auf. Hey, lass dich taufen. Wenn du das mit dem Glauben ernst meinst, mach diesen Schritt fest in der Taufe. Lass das an dir vollziehen. Mach das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt deutlich. Hey, ich bin mit Christus gestorben und jetzt stehe ich mit Christus da wieder und nur mit Christus. Und in Christus habe ich alle Verheißungen Gottes bereit. Wie steht es eigentlich bei dir mit dem Thema Taufe? Vielleicht ist dieser Gedanke ja wichtig. Vielleicht möchtest du das auch festmachen. Ab 12.11. gibt es ein Taufseminar. Hinweis in eigener Sache. Bitte? Das war die Werbeblock, ja. Und jetzt, nachdem der alte Mensch mit Christus begraben ist und der neue Mensch auferweckt wurde, jetzt leben die Kolosser, so sagt es Paulus. Jetzt leben sie. Jetzt entfaltet sich das neue Leben in ihnen. Und ihr könnt euch vielleicht an die ersten Predigten noch erinnern, als ich darüber berichtet habe, wie Paulus die Gemeinde beschreibt. Das ist die Konsequenz daraus. Dass trotz allen Dingen, die vielleicht noch mit Fragezeichen zu versehen sind, er die lobt und sagt, hey, ihr lebt mit Christus, preist den Herrn, an euch sehe ich, was wirklich passiert. Und genau das sieht auch die Umwelt. Sie sehen, dass in Christus Leben wahr ist und dass die Verheißungen Gottes wahr sind, dass Dinge, die Gott verheißen hat, tatsächlich dort passieren in der Gemeinde bei den Kindern Gottes. Jetzt entfaltet sich das, was Gott verheißen hat. Der geistliche Mensch wächst und nimmt zu an Stärke. Und aus dem Kind wird ein vollmächtiger Erwachsener. Das ist eigentlich das normale Leben eines Gläubigen. Dass wir wachsen, dass da mehr passiert. Ich habe letztens, hatten wir Besuch, da war ein junger Mann, den wir ganz lange Zeit nicht gesehen haben. Und ja, der war schon früh als Kind, hat er sich dem Glauben angeschlossen, aber immer nur ein Teil, immer nur ein bisschen. Hat mal ein bisschen gegeben und hat es wieder gelassen. Dann konntest du so eine ganz lange Zeit sehen, wo er eigentlich persönlich eigentlich immer weniger wurde, nicht mehr. Wo der Glaube angefochten ist, wo er Dummheiten in seinem Leben gemacht hat, Dinge gemacht hat, wo er nur die Haare schütteln, den Kopf schütteln und die Haare raufen müssen. Und er hat sein Leben Jesus ganz gegeben. Er hat es probiert. Er hat gesagt, ich gebe es ganz hin. Christus allein. Sonst nichts mehr. Er hat im Prinzip vor Christus, wie soll man sagen, nicht kollabiert, fällt der Begriff nicht, kapituliert. Dankeschön, ihr seid noch da, das ist gut. Er hat kapituliert vor Christus. Und dann siehst du in seinem Leben plötzlich Dinge, wo du nur noch, wow. Der Junge, der kann beten mit einer Autorität und Vollmacht. Der kann Menschen ansprechen in einer Autorität und Vollmacht. Da bleibt mir die Spucke weg. Und wenn man ihn vorher kannte, schüchtern, möglichst mit keinem reden, keinen angucken. Und jetzt so. Es ist das Ergebnis klarer Hinwendung. Christus allein. Jemand, der tot war, wird lebendig. Lebendig gemacht wird vollzogen und tägliche Wirklichkeit in der Vergebung. So lehrt es Paulus, die Christus uns erwirkt und die Gott gibt. Er hat uns vergeben alles. Das habe ich an dem jungen Mann gesehen. Alles wurde vergeben. Wie ist das mit dir? Bist du dir so bewusst darüber, dass Christus dir alles vergeben hat? Alles? Oder denkst du, naja, das ist noch da? Weil du vielleicht auch Christus gar nicht dran lässt. Weil du sagst, Christus bis hierhin, aber da den Bereich nicht. Gottes Vergebung macht wirklich neu. Nichts darf uns mehr belasten oder anklagen, wie anders der Humanismus. Er produziert unfreie und belastete Menschen. Ich habe jemanden kennengelernt, der sehr stark das vertreten hat. Er hat gesagt, ich bin frei. Ich kann tun, was ich immer will. Er hat es durchgezogen, bis er seinem Leben so viel Schaden zugefügt hat durch seine angebliche Freiheit, dass er völlig zerbrochen ist drunter. Wie viele Menschen denken, sie sind grenzenlos, weil sie einfach Grenzen überschreiten, auch die Grenzen, die Gott gesetzt hat, und zerbrechen doch darunter, unter dem, was sie sich rausgenommen haben. Er hat den Schuldbrief getilgt, wörtlich ausgelöscht, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihm unser Leben geben. Das ist geschichtliche Heilstat mit überwältigenden Folgen für uns. Davon leben wir. Das ist unsere Erlösung. Das feiern wir gleich im Abendmahl. Hast du Vergebung? Hast du Grenzen, die Gott gesetzt hat, überschritten und zerbrichst drunter, dann bring sie ihm. Davon leben wir, Christus allein. Das Kreuz Jesu Christi ist die große Versöhnungstat. Und es hat für jeden, der an ihn glaubt, persönliche Konsequenzen. Wenn du glaubst, heilt es dich, erneuert es dich, setzt die Verheißung Gottes für dich in Kraft. Es hat aber auch Konsequenzen, wenn du nicht dran glaubst, wenn du es nicht annimmst. Auch dann ist Gott sehr weit weg von dir. Paulus sagt, Christus hat unseren Schuldbrief getilgt. Wenn Christus in deinem Leben nicht ist, dann auch nicht. Hat er ihn getilgt, bist du frei. Und ledig aller Schuld. In ihm, auch wieder exklusiv, in ihm sind alle Schulden und Sünden vergeben. Am Kreuz geschieht ein ganz umfassender Sieg. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, heißt es dort. Vor aller Augen, damals und bis heute, sind die gottfeindlichen Mächte an den Pranger gestellt. Die ganze Bosheit und Verderbtheit hat das Kreuz Jesu Christi aufgedeckt und besiegt. Das wird uns leider oft vorgeworfen. Das wäre fundamentalistisch. Dann ist es das. Aber es ist die Wahrheit. So umfassend ist letztlich der Sieg Jesu, an dem wir teilhaben. Oder eben auch nicht. Wir haben Teil durch unseren Glauben. Wir haben Teil durch eine klare Hinwendung. Wir haben Teil, indem wir bekennen, Christus allein. Christus allein ist die Antwort auf meine Fragen. Auf meine Schuld, auf meine Ängste, auf meine Sorgen, auf meine Nöte. Christus allein. Alle Philosophie, alle menschlichen Maßstäbe, alles das schmälert letztlich diesen Sieg. Christus allein lässt uns teilhaben, sonst nichts. Nur in Christus ist die Fülle, sonst nirgendwo. Lass dich nicht belügen. Vertraue allein Christus. Amen.